Welcome to my G spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot, also mein allerliebster Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle Themen sprechen, die mich und euch sicherlich auch beschäftigen. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften. Eigentlich sind alle Themen erlaubt, außer Tabus. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen GästInnen. Das sind unter anderem FreundInnen, ExpertInnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und dass alle sich hier wohlfühlen können. Wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die lese ich jetzt vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ich war so unendlich nervös. Bin ich bereit? Was bedeutet das eigentlich? Bin ich danach jemand anderes? Nachdem ich das erste Mal eine Frau geküsst habe, war mein Kopf gefüllt mit Fragen. Bin ich jetzt etwa lesbisch? Bin ich bi? Oder war das nur ein kurzes, unbedeutsames Erlebnis voller Spaß? Muss ich mich jetzt outen? Was denken FreundInnen? Und wie würde meine Familie reagieren? Die Gedanken haben so viel Raum eingenommen, dass ich kaum Kapazitäten hatte, das Erlebte überhaupt zu verarbeiten. Als dann das Bedürfnis kam, mit einer Frau zu schlafen, hat sich ein komisches Gefühl in mir ausgebreitet. Das bin doch gar nicht ich. Ich stehe doch eigentlich auf Männer, war bis jetzt nur mit Männern in Beziehungen. Habe ich mich verloren? Oder habe ich mich gefunden? Was ist größer? Die Angst, mein ganzes Leben auf den Kopf stellen zu müssen oder mit einer Frau zu schlafen? Als ich mich traute, meine Suchkriterien auf einer Online-Dating-App zu ändern, um nicht nur Männer angezeigt zu bekommen, fing ich an, ab und zu mit Frauen zu schreiben. Irgendwie hat sich das aber angefühlt, als müsste ich daraus ein Geheimnis machen, es vor anderen verstecken, auch vor meinen queeren FreundInnen. Ich dachte mir, das ist eben nicht die Steffi, mit der sie befreundet sind. Das zu erklären, ist viel zu kompliziert. Ich gaslighte mich nach wie vor mit klischeehaften Sätzen wie, das ist jetzt nur eine Phase oder ich bin einfach frustriert über das Dating mit Männern. Manchmal denke ich mir aber auch, ich mache daraus ein viel zu großes Ding. Eigentlich ist es doch vollkommen egal, wen ich mag, wen ich attraktiv finde oder liebe. Die Sexualität meiner FreundInnen macht sie für mich ja auch nicht aus. Und ich frage mich auch, muss ich mich überhaupt labeln? Klar, eine sexuelle Orientierung zu benennen gibt Sichtbarkeit, aber schränkt sie nicht auch ein? Kann ich mich nicht jede Woche neu entscheiden und muss ich mich überhaupt entscheiden? Obwohl ich mittlerweile mit ganz vielen FreundInnen darüber spreche, stehe ich immer noch vor einem Haufen voller Fragen. Deswegen habe ich heute eine Frau eingeladen, mit der ich über genau dieses Thema schon ganz lange sprechen möchte. Und ganz wichtig, hier noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Gewalterfahrungen. Wenn das etwas ist, was euch nahe geht, dann gebt bitte auf euch Acht und hört diese Folge nicht alleine. In den Shownotes findet ihr Unterstützung und Anlaufstellen. Die Musikerin und Schauspielerin Ali Neumann bringt nicht nur sehr erfolgreiche Songs raus, sie setzt sich auch für Schutzsuchende und Geflüchtete ein, protestiert gegen die rechten Kräfte in Polen, geht für Abtreibung und die Gleichstellung von queeren Menschen auf die Straße und ist Teil vieler Menschenrechtsbewegungen. Neben all dem ist sie vor allem aber eins, sie selbst. Heute möchte ich mit ihr über ein persönliches Thema sprechen, das aber auch mich sehr interessiert und seit einiger Zeit umtreibt. Die Bisexualität. Willkommen.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich voll. Ich bin richtig Fan von deinem Podcast. Ja. Und ich habe es dir schon gesagt, aber ich habe so Respekt davor, dass du dich traust, so viele Dinge zu teilen. Und ich merke einfach in meinem Umfeld, wie viele Freundinnen mich immer wieder ansprechen und sagen, ey, ich habe gerade die G-Sport-Folge gehört.
Echt?
Darüber und darüber. Egal, ja, also es ist absurd. Leute überdenken ihr Verhalten. Freundinnen, die irgendwie vielleicht sonst Botoxen, denken auf einmal anders drüber nach. Leute, die in Beziehung sind, sprechen mit mir darüber, dass wir wieder öffnen wollen. Ich werde so viel darauf angesprochen. Also
was?
Gar nicht, weil die wissen, dass ich jetzt hier bin. Und es ist einfach, du machst das ganz toll.
Oh, danke schön. Irgendwie
verlässt es für mich gar nicht so diesen Raum. Es ist einfach so, ich sitze in meinem pinken Plüsch und erzähle einfach dann mit netten Menschen. Und erst wenn ich auf der Straße stehe und Leute mich darauf ansprechen, auch so auf spezifische Themen, bin ich so, hä, woher weißt du? Ah ja, stimmt, das ist ja alles online. Und dieses schöne Feedback, das berührt mich so viel mehr als alles, was bisher in meiner Karriere passiert ist, weil es einfach nicht so ich war, weißt du? Und jetzt fühlt sich das so authentisch nach meinem Werdegang an. Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch so leicht, so offen über alles zu sprechen. Es ist so super intim, aber es ist auch so super authentisch. Und ich habe das Gefühl, das muss aus mir raus. Ich verfolge sozusagen einen higher purpose. Und deswegen, ja, tut es mir so gut, so ein Feedback zu hören. Vielen, vielen Dank.
Ey, und da gehört ja auch einiges dazu. Also ich habe dir auch erzählt, für mich ist es teilweise schon schwierig, mich so privat zu öffnen. Deswegen, Leute, ihr müsst das alles natürlich jetzt immer Steffi Bescheid sagen, wie geil das ist, was sie macht. Weil ich finde, das ist schon eine krasse Überwindung und es hat aber einen Mehrwert. Also es zeigt, wenn man sich nach draußen präsentiert, hat man die Möglichkeit gesehen zu werden und Sachen zu verändern. Und ja, außerhalb der Komfortzone. Hast du mich jetzt auch geholt? Jetzt sitze ich hier.
Oh, danke, dass du hier bist. Wie geht es dir?
Transformative Zeit. Ganz viel neue Freiheit, ganz viel fehlende Sicherheit, große Umstrukturierungen beruflich in meinem privaten Leben und genau, das ist so eine Phase, in der ich sage immer, wenn du nicht weißt, wo du hinsegeln möchtest, dann ist das Segel immer falsch gehisst.
Und ist das so?
Deswegen bin ich in so einer Zeit, ich muss jetzt erstmal wissen, wo ich hinsegeln will, damit ich überhaupt weiß, wo ich so hin will.
Ah, interessant. Also du bist schon eher eine Person, du hast einen Plan in deinem Kopf und du bleibst bei dem Plan. Du lässt dich nicht einfach treiben wie ein Segelschiff.
Nee, ich brauche auch einen higher purpose die ganze Zeit. Und es kann auch nur eine Albumversion sein und eine neue Idee von mir selber. Aber ich brauche immer irgendwie so eine komische Mission.
Mhm. Keine komische Mission, eine Mission, ja. Oder auch wenn es eine komische ist, we love it. I support that.
Irgendwie so eine Mission halt.
Okay, gut.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich so ein bisschen neben der Spur. Zweiter Tag meiner Periode, richtig PMSen. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Doch ich bin gerade so in so einem starken Hinterfragungsmodus, wo ich sehr viel reflektiere über Vergangenes und mir die ganze Zeit so denke, bin ich komisch? Habe ich das komisch gemacht? Eigentlich, glaube ich, mag mich keiner mehr und mag ich mich überhaupt selbst gerade, aber es ist vielleicht auch Teil vom PMS.
Boah, das habe ich gerade auch seit ein paar Tagen, auf jeden Fall.
Oh.
Also seit ein paar Wochen, also dass ich das viel mehr hinterfrage. Und ich glaube auch, es ist zwar unangenehm, aber ich glaube, es ist auch wichtig. Also
ja.
Manchmal, wenn man empathisch ist, hat es auch zwei Seiten. Manchmal kann das auch so Überhand nehmen und man hinterfragt nur noch, wie man auf andere Leute gewirkt hat und ist gar nicht mehr bei sich. Aber ich würde sagen, du bist top, ich bin top.
Also, ich würde gerne, um in das Gespräch einzusteigen, noch mal ein paar Worte von dir über dich hören. Erstmal zu deiner Musik. Wie würdest du generell deine Musik so beschreiben?
Ich würde sagen, sie ist roter Fadenlos.
Okay.
Auf eine gewisse Art und Weise.
Also kein Genre. Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Ja, also okay. Sie hat eigentlich weder ein Genre, noch ist sie immer dancy oder gut drauf. Also ich mache schon immer einiges mit und habe Gott sei Dank MusikliebhaberInnen gefunden, die mitgehen und investiert sind in mich und dann auch mal okay sind, wenn ich jetzt denke, ich sollte polnischen Kehlkopfgesang machen oder was sich mir gerade ergibt, so.
Mhm.
Ja, experimentierfreudig auf jeden Fall.
Mhm.
Und ja, gitarrenlastig. Ich würde sagen, gitarrenlastig. Ich liebe einfach Gitarren.
Ich habe das Gefühl, deine Musik ist auch sehr basierend auf den, die Texte machen deine Musik aus, weil du so sehr empowernd bist und die Texte, die bewegen und man merkt, ja, das, was dich bewegt, bringst du eben auf Papier und dann singst du das. Wie entscheidest du eigentlich, was in deine Songs kommt? Sind es dann auch manchmal Sachen, die du sonst im Leben nicht aussprechen würdest?
Nee, das eigentlich nicht so. Entweder ist es wirklich so dieses ganz ständige Gefühl von, aua, ich muss das verarbeiten.
Okay.
Das gibt's schon. Das sind auch dann super heilende Momente oft. Mhm. Und dann gibt's aber auch wirklich Dinge, wo ich denke, ich will mir ein Manifest schreiben und ich will mein Narrativ verändern. Und das habe ich gerade vor allem bei, also mein letztes Album hieß Primetime, oder heißt Primetime.
Mhm.
Und da dachte ich, Es gibt so viele Dinge, da habe ich irgendwie so einen, keine Ahnung, einen Opferblick drauf, also so eine Opferperspektive vielleicht irgendwie, wie ich auf Beziehungen blicken kann, wie ich auf meine Geschichte blicke oder auf mein inneres Kind. Und dann dachte ich, nee, ich will auch nicht so mich wie der Main Character in meinem Leben fühlen, sondern ich habe Bock, mich wie die Writerin zu fühlen, die so den Hauptcharakter schreibt und den so mit Liebe anlegt. Und was würdest du dir jetzt wünschen? Was ist ein interessanter Charakter? Weißt du, was ich meine? Oder was würde ich mir für die Figur wünschen, wie sie sich selber sieht und über Dinge denkt? Und dann habe ich wirklich einmal versucht, mein Leben so aufzuarbeiten. Was sind Dinge, die wichtig sind? Was sind Themen, die mich beschäftigen? Verhältnis zu meiner Familie, vielleicht zu meiner Mutter, Familiengeschichte, meine Sexualität, egal was. Und habe dann einfach versucht, die Dinge zu drehen. Wie würde ich gerne darauf blicken? Und versucht sowas, eine selbst erfüllende Prophezeiung zu machen. Und das mache ich ganz oft. Irgendwie hilft mir das dabei, Dinge anzunehmen, Gefühle, die ich fühlen will.
Also schon fast wie Therapie.
Ich würde sagen, es ist die krasseste Therapiemusik. Ja.
Liebe ich. Und ist das auch der Grund, wieso du dann auf Deutsch singst? Weil du hast früher auch auf Englisch gesungen.
Ja, ich habe auf Deutsch gesungen, weil ich habe einfach jemand meinte zu mir, das geht gar nicht auf Englisch, das interessiert niemanden. Ich habe ganz lange englischen Blues gesungen und du musst mal auf Deutsch machen. Und ich wollte wirklich zeigen, wie das gar nicht geht bei mir. Und habe so einen Song übersetzt in Echtzeit beim Singen aus Spaß. Und der hieß damals Blue Orchids und dann wurde er zu dem Song Orchideen. Und es war so krass, weil ich habe das von meinen Schwestern gemacht und es war nur so albern, so mit der Gitarre im Zimmer. Guck mal, so wäre auf Deutsch. Und auf einmal haben die so, die Schuppen sind denen von den Augen gefallen. Die waren so, was, das ist der Text? In Englisch ist er einfach nur rein und raus. Und ich habe auf einmal gemerkt, hä, ich sag dir gerade wirklich was. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich singe das nicht so runter, sondern ich spreche mit euch. Und es war richtig unangenehm, weil es fast so privat war. Und jetzt ist es aber natürlich die krasseste Stärke, weil ich merke, es ist undeniable. Ich sag dir etwas und ich schaue dir in die Augen und dem Publikum und wir synchronisieren uns dann in dem Schmerz oder in dem Spaß oder in was auch immer wir gerade spüren. Und das ist einfach geil. Und das kann ich so nur auf meiner Muttersprache.
Ergibt total Sinn für mich. Du bist ja in Polen geboren. Ne? Und dann bist du mit 6 Jahren rüber nach Deutschland, nicht wahr? Und du hast dann früh viel Polenfeindlichkeit erlebt. Wie war das für dich damals, wenn ich fragen darf?
Ich bin in Deutschland geboren, aber nur geboren.
Ach so.
Bei besseres Krankenhaus.
Ah, okay.
Und dann in Polen groß geworden, bis ich 6 war und dann genau hierher gekommen.
Got it.
Ja, das war, du warst ja selber, beide Eltern russisch
ja.
auch?
Ja, aus Sibirien, genau.
Dann kennst du das ja vielleicht auch.
Schon.
Und so 90er Jahre ist ja auch nochmal eine ganz andere Zeit gewesen als jetzt. Also da war es ja wirklich so, Polen sind alle auf dem Straßenstrich und Prostituierte, Polinnen und alle sind Alkoholiker und klauen Autos, so diese Zeit. Und das hat einfach lange gemacht, dass ich so viel familiär, so wir haben einfach privat gelebt auch. Also viele Dinge dachte ich, sollte ich nicht teilen, habe mich für viele Dinge geschämt,
same,
die ich bin und das auf ganz viele Dinge auch bezogen. Man kann dann irgendwie, man denkt ja nicht nur, dass ich polnisch bin, ist peinlich. Du denkst auf einmal ganz viele andere Dinge auch, das ist das Ganze.
Alles Traditionelle, ne?
Alles Traditionelle, auch ganz viele andere Eigenschaften, irgendwie so zu lernen mit so einem Charme und so einem irgendwie, du bist nicht richtig zu leben, es war unangenehm, aber ich schwöre dir, meine türkischen und kurdischen Freundinnen haben, als ich nach Hamburg gezogen bin, mir so die Augen geöffnet. Ich habe einfach angefangen, irgendwie in Shisha-Bars zu hängen, auf türkischen Hochzeiten zu sein, türkische Musik zu hören und dachte so, hä, ich spreche jetzt gerade mehr türkisch teilweise, also als polnisch und wieso, die waren so zu mir, ey, mach doch auch so. Ist doch schade, ist doch ein Mehrwert. Warum bist du so komisch mit so, ja, ich bin polnisch, aber ich rede nicht drüber. Ist doch toll, ne? Ist deine Tradition und so. Und wieso mache ich meine türkische Freundin gerade nach wie meine Mutter mit einem polnischen Akzent? Hammer weird.
Liebe ich. Also, aber ich konnte dir gerade folgen. Ich habe es mir gerade richtig gut vorgestellt.
Also genau, das war, so redet meine Mutter eigentlich.
Okay.
Und dann bin ich nach Hause gegangen und war so, ja, Mann. Nach diesem Gespräch war ich so, ja Mann, was mache ich hier eigentlich? Ist doch voll cool.
Aber man versucht sich erstmal anzupassen, ne? Weil bei uns war das genauso. Mein Opa, also was ich immer für Beleidigungen mitbekommen habe, ich glaube, meinem Opa hat man vielleicht mehr angesehen, dass er Russe ist. Der ist auch später nachgekommen nach Deutschland. Und man muss dazu sagen, wir haben das Privileg, wir sind weiß und wir ja haben einfach mehr Privilegien als andere Menschen mit kulturellem Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz war es so Russenkopf, scheiß Russen, mein Opa wurde verschlagen an der Bushaltestelle. Es war schon Russenfeindlichkeit zu spüren und meine Eltern haben echt versucht, uns dann auch so deutsch wie möglich vor allem zu behandeln. Und die Namen wurden auch angepasst. Also mein Papa hieß Michael, der heißt jetzt Michael. Meine Mama hieß Jelena, jetzt heißt sie Helena. Und alle mussten dann halt so richtig deutsch werden, um reinzupassen. Ist voll komisch. Heutzutage ist es hoffentlich und auf jeden Fall nicht mehr so wie damals. Aber es war schon blöd in der Kindheit, würde ich auch sagen.
Ich finde es schon krass, weil wenn ich drüber nachdenke, trotzdem, also, oder wir sind ja die Generation, die jetzt davon zehrt, so. Mhm. Aber wie viele von uns hier in eigentlich irgendwie erster, zweiter Generation leben als MigrantInnen und wir können einfach oft die Sprache kaum, gar nicht schreiben. Mhm. Und das ist schon ein heftiger so Identitätsverlust. Also natürlich auch, weil wir es einfach können. Ja. Wir sehen halt einfach aus wie Deutsche und wir können einfach sagen, ja, ey, genau. Das ist der Weg des leichteren Widerstands. Hm. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht der gesündere Weg, seine Identität auszulöschen.
Voll. Achtung, im nächsten Abschnitt geht es um körperliche Gewalt, Queerfeindlichkeit und Suizid. Deine Eltern waren ja sehr liberal, habe ich gehört. Hat dich das inspiriert, für die Freiheit anderer zu kämpfen? Oder generell, wie hat dich das so beeinflusst?
Meine Eltern waren immer sehr liberal. So liberal, dass ich zum Beispiel nie über meine Sexualität, also muss ich sagen, nachgedacht habe von zu Hause aus. Die Cousine meiner Mutter war aber auch in einer lesbischen Beziehung und ich bin einfach damit groß geworden, dass bei uns in der Familie das so gelebt wird. Mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, der hat auch in einer schwulen Beziehung gelebt und wurde von allen geliebt, war so everybody's darling in the family und das heißt, es war für mich irgendwie nie so ein richtiges Thema auch. Erst später, als meine Cousine, also die Cousine meiner Mutter, ich nenne sie Cousine, weil sie war so alt wie ich, ungefähr, sich umgebracht hat, wegen Queerfeindlichkeit. Also sie hat in Polen gelebt, wurde mehrfach zusammengeschlagen. In Polen ist es ja echt nochmal anders. Und sie war auch nicht nur lesbisch, sondern hat auch offensichtlich, also hat es auch nach außen getragen, war so Butcher-mäßig unterwegs, hat auch über den Transition nachgedacht, also war auch so lesbar queer und wurde halt super oft verkloppt. Dann ist sie nach Irland gezogen in der Hoffnung, dass es da besser ist. Und hat da auch noch so eine Attacke erfahren. Und dann hat sie sich ihrem Silvester, als sie 26 Jahre alt war, umgebracht. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, ja okay, also das gibt Queerfeindlichkeit. Wunderschön, dass ich das in meiner Familie nicht wahrgenommen habe. Aber dann habe ich verstanden, was das auch wirklich bedeutet für einen Großteil meiner Familie in Polen und auch für meine Familie. Ja, so.
Fuck, tut mir leid.
Das war auf jeden Fall hart. Und dann dachte ich, ja, okay, let's go. Let's talk about it.
Hat dich das auch beeinflusst, dann in deiner Sexualität zu wissen, dass die Cousine deiner Mutter sich suizidiert hat aufgrund von Queerfeindlichkeit? Hattest du Angst, dann auch Queerfeindlichkeit zu erleben?
Wenig. Okay. Also wirklich ganz wenige Momente. Ich weiß, das ist in Polen zum Beispiel, ja, da fand ich es schon unangenehm, als ich eine Freundin hatte, auf der Straße mit ihr rumzulaufen. Also haben wir dann auch nicht so offensichtlich gemacht, weil da hatten wir dann schon zu sehr Angst vor. Aber eher so in Gesprächen auf dem Dorf, wenn jemand fragt, und hast du denn auch einen Freund oder sowas, weißt du, so beim Einkaufen und bei uns auf dem Dorf tatsächlich, da fand ich es ganz unangenehm. Ich weiß gar nicht, also da habe ich dann immer eher gelogen oder auch, ich weiß nicht, bei Uber-Fahrern zum Beispiel, einfach aus irgendeinem Grund. Und hast du einen Freund, erstmal so none of your business und dann einfach ja sagen. Es ist so, es gibt schon Situationen, in denen ich auch Leute nicht so antriggern will, aber die dann irgendwie denken, das ist sexy oder so, was mit einer Frau zu haben.
Ja.
Das habe ich auch oft.
Stimmt, das wird dir immer so sexualisiert. Chill.
Ja, und dann manchmal, dass Leute halt irgendwie, ja, ich einfach denke, es ist einfacher. Aber auf jeden Fall weiß ich, es in Polen anders ist. So, das war mir deswegen sehr wichtig. Aber es ist ja auch eigentlich nicht eins meiner Hauptthemen, queer sein. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich eigentlich bei dem Thema doch eigentlich wenig darüber spreche. Also ich sag schon, ich bin queer, aber ich habe noch nicht so viel darüber geredet.
Kann ich so nachvollziehen. Ich habe auch so viele Gedanken dazu. Aber dazu kommen wir gleich. Danke, dass du dich überhaupt entschieden hast, hier zu sitzen und dich auch zu öffnen an der Stelle. Du setzt dich ja unter anderem auch für das Abtreibungsrecht in Polen ein. Was verändert sich da gerade unter der neuen Regierung?
Ist ein großes Thema. aber wenig, also bis jetzt nichts. Und ich kann nur noch mal sagen, also es ist besser für die Demokratie zu kämpfen, solange sie noch da ist und safe ist,
ja,
als es später aufzuräumen, weil es ist zwar mega cool, dass es jetzt einen Regierungswechsel gibt in Polen und die nicht ultrakonservative Peace-Partei regiert. Und ein paar Sachen sind besser geworden, so Justizreform zum Beispiel. Also es gibt wieder eigentlich eine richtige Gewaltenteilung zum Beispiel gerade. Aber Abtreibungsverbote, das wird jetzt auch noch wieder länger dauern, bis es wieder aufgearbeitet ist. Oder ich hoffe, dass es überhaupt passiert. Aktuell kannst du ja vergewaltigt werden oder an der Geburt sterben. Es ist egal, es ist no Abtreibung. Es ist völlig absurd. Es sterben einfach Frauen, obwohl man weiß, das Kind wird sterben und du wirst sterben. Du darfst nicht abtreiben. Es ist so krass. Und in Deutschland könnten wir jetzt halt dafür sichern, dass das nicht passieren kann. Weil das Erste, was Konservative machen, ist irgendwie anscheinend an die Abtreibungsfreiheit gehen und an die Selbstbestimmung der Frauen. Und jetzt gerade ist es ja in Deutschland noch immer nicht legal und eigentlich strafbar, also in ganz bestimmten Fällen halt nur straffrei. Und das heißt, wir müssen diesen Paragraph 218 abschaffen und das so wie in Frankreich im Grundgesetz verankern, damit, wenn die AfD mit wem auch immer in eine Koalition kommen sollte, in der nächsten, was? Also es ist schlimm, aber so, das sind halt Sachen, die passieren können in den nächsten Legislaturen, dass uns das dann nicht weggenommen wird. Also deswegen saven in Deutschland.
Du setzt dich auch viel für die Rechte von queeren Menschen ein. Ist das für dich ein persönliches Anliegen?
Ja, ich finde es immer, soll alles immer besser für mich werden in dieser Welt.
Ja, oder so Freundinnen und Familienmitglieder hast du ja auch schon gerade erwähnt.
Ja, eigentlich rede ich über das Thema eigentlich im Kontext Polen, weil mir das da halt besonders am Herzen liegt wegen meiner Familie und wegen meinen Freundinnen, die da leben. Und auch, weil ich das super unangenehm fand, ehrlich gesagt, so als ich nach Polen gefahren bin. Okay, offizielle Straßenschilder, Leute, offizielle Straßenschilder, da steht einfach drauf: Hamburg, LGBT-freie Zone.
Was?
So ungefähr. Ja, einfach Rzeszów, LGBT-freie Zone. Meine Heimatstadt, da steht drauf, ich darf nicht einreisen und ich darf dort nicht my don't do your lesbian thing und so ein Scheiß.
What?
Ich durfte in ein Laden nicht rein. Da stand auch großes Schild. Also, ne, LGBT-freie Zone, das sind immer so Sticker, die so an den Cafés sind. Und ich wurde rausgeschmissen, weil ich ein Batik-Shirt an hatte. Ein Batik. Ich gehe so rein und dann so, nee. Ich so, ja.
Weil das denen dann zu queer war.
Das war zu queer.
Was?
Ja. Es ist völlig absurd. Man darf nicht mit Einhörnern spielen. Man darf nicht mit Einhörnern spielen. Also in Kindergärten ist das ein Problem, wenn du ein Einhorn deinem Kind mitbringst, weil das kann ja sein, dass du versuchst, sie so queer zu machen. Es ist wirklich absurd. Also viele von diesen Gewerkschaften sind nicht mehr LGBT-frei. Gott sei Dank, weil viele EU-Gelder gekürzt wurden und ich freue mich sehr über diese EU-Sanktionierung. Die haben in Polen wirklich was gebracht. Aber das ist einfach so unangenehm. Du kommst dir wirklich vor wie in einem schlechten Film. Dann willst du dir ein Bier kaufen, dann steht auf diesen Bierflaschen einfach am Kiosk drauf, dass du das nicht kaufen sollst. Bitte keine Queers. Weißt du was?
Das ist unglaublich.
Straßenschilder aus Metall. Offizielle Straßenschilder.
Mir wird übel.
Ich muss dir Fotos zeigen, weil wirklich, es ist trotzdem unvorstellbar. Also es ist aber auch fast schön, dass es für uns so unvorstellbar ist.
Ja,
also in Deutschland groß geworden zu sein in den 90er Jahren.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob es irgendwas Verstrahlteres und so more delusional gibt als das, aber ich bin groß geworden mit dem Gefühl von, die ganze Welt globalisiert sich, Grenzen werden abgebaut, alles wird kosmopolitisch. Der einzige Weg ist die Demokratie.
Ja.
Und dass sich alles immer so dahin bewegt, immer in, weißt du, was ich meine?
Voll.
Und auf einmal der große Herzbruch.
Okay, kommen wir zum Thema Bisexualität. Also Bisexualität, vorweg vielleicht erstmal eine kurze Definition, was Bisexualität eigentlich ist. Bisexualität als sexuelle Orientierung umfasst die emotionale, romantische und sexuelle Attraktion zu mehr als einem Geschlecht. Bisexualität ist einerseits von Unsichtbarkeit bzw. fehlender Repräsentation geprägt und andererseits Zielscheibe diverser Diskriminierungen und veralteten Stereotypen. Zum Beispiel Das ist eine Phase, was ich mir auch immer wieder sage. Du kannst dich nicht entscheiden und ist gesellschaftlich nicht oft gesehen oder wahrgenommen bei Frauen. Also du hattest noch nicht den richtigen, etc. Wie persönlich ist denn das Thema für dich? Du hast gerade gesagt, du warst schon mit einer Frau zusammen. Würdest du dich als bisexuell labeln?
Das kommt ganz drauf an, wie hoch mein Hochstapler-Syndrom gerade ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie in einer Hetero-Beziehung bin, dann denke ich direkt, krass, Ali, ja, toll. Also jetzt kannst du wirklich nicht rumlaufen und dich irgendwie als queer claim. Und dann denke ich auch, ich kann jetzt nicht mehr irgendwie mit zum Lesbenstammtisch oder so ganz komische Ideen in meinem Kopf oder habe auch Angst, es Leuten zu erzählen. War dann so, ich so, nein, alle werden enttäuscht sein, weil ich habe viele Jahre hauptsächlich als queere Person gelebt, also nur Frauen gedatet. Und als ich dann gedacht habe, ja, okay, vielleicht bin ich jetzt auch wieder bereit, Männer zu treffen, war, also niemand hat mir das vermittelt, aber ich war so, scheiße, bin ich jetzt nicht mehr queer? Ja, aber deswegen ist es für mich auch noch ein Prozess und ich glaube irgendwie, vielleicht hört das auch nicht auf. Also es dauert bei mir, glaube ich, noch, bis ich so einfach nur sage, okay, ich bin einfach nur bi. Also und dann, wenn ich wieder in einer Beziehung oder mit einer Frau bin oder eine Frau verliebt, dann denke ich auch manchmal so, hä, das mit den Männern, das sind doch nur Daddy-Issues oder so. Ich meine das doch gar nicht ernst. Mit der Frau habe ich es doch viel, viel friedlicher. Also so, es ist die ganze Zeit, es ist ein bisschen Brainfuck. Es ist einfach noch nicht so... Ich denke, die Gesellschaft leider noch mit in meinem Kopf.
Wie stehst du generell zu diesen Labeln? Findest du, man muss sich labeln? Wie wichtig ist das überhaupt? Das frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Ich will mich doch die ganze Zeit auch umentscheiden können. Und irgendwie sind Labels ja auch so einschränkend.
Ja, ich habe heute auch viel drüber nachgedacht, über Labels, ob ich die sinnvoll finde oder nicht. Ich glaube, in so einer Online-Dating-Zeit, wenn du das nutzen möchtest, kannst dir auf jeden Fall helfen. Also und vor allem, wenn man unsicherer ist, muss ich sagen, auf so diesen Queer-Dating-Apps gibt's ja auch ganz viele spezifische Kategorien, die ich sogar gut finde, vor allem für Leute, die so be curious sind. Oder zu wissen, ist jemand an einer romantischen Beziehung mit einer Frau interessiert oder ist das jetzt irgendwie eine Frau, die ist nur mit Männern zusammen, aber möchte und will Sex mit Frauen oder so. Ich finde, das ist schon ganz gut, dass man solche Label auch absteckt. Bist du eigentlich zum Beispiel nur homoflexibel? Weil für mich ist es nichts, wenn jemand einfach nur mit mir schlafen möchte. Ist gar nicht mein Ding. So überhaupt nicht. Ich möchte, es muss immer die Idee da sein von Potenzial und ich bin verliebt. Oder wir könnten uns verlieben, weißt du? Und das ist zum Beispiel für mich total doof. Und es ist immer eine Zeitverschwendung, mich mit irgendwelchen Frauen zu treffen, die mit Männern in einer Beziehung sind und so.
Aber was ist, wenn man das noch gar nicht weiß? Also zum Beispiel, ich war bis jetzt nur mit Männern zusammen und ich war einfach auch noch nicht so weit, dass ich so dachte, ich könnte mit einer Frau zusammen sein. Aber ich denke mir so, wenn es passiert, dann passiert's halt. Aber jetzt gerade ist es schon eher, dass ich mir so denke, ja, ich will Spaß haben, ich will es ausprobieren. Aber ja, wenn ich mich verliebe, dann steht mir eigentlich nichts im Weg, mich mit einer Frau dann auch in einer Beziehung dann irgendwann mal in einer Beziehung zu sein. Aber das Einzige, was mir dann im Weg stehen würde, ist, glaube ich, so dieses Label, dass ich mich eigentlich mein ganzes Leben so als heterosexuell gesehen habe und eher nur dieses so, oh Gott, dann muss ich mich vielleicht outen und dann muss ich mich hinterfragen. Das ist das, was mir eigentlich im Weg steht. Und das stresst mich so richtig, dass ich mir so denke, okay, was denkt meine Familie, was denken meine Freundinnen? Bin ich dann anders? Werde ich anders wahrgenommen? Nehme ich mich selbst dann anders wahr? Und deswegen denke ich mir in meinem Kopf, okay, ich mache mir gar kein Label. Ich bin einfach, was ich bin. Aber ist das dann ignorant?
Also, ich würde sagen, was für einen selber gut ist. Also, ich fand es wichtig, das zu definieren. Ich habe da lange gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich, auch als ich schon mit Frauen was hatte. Bis ich dachte, nee, ich möchte aber irgendwie auch eine Repräsentanz dafür schaffen. Und dafür muss ich das ja sagen. Also wenn ich einfach sage, hallo, ich bin, dann ist es schwierig, Leuten zu vermitteln, dass es okay, dass du queer bist.
Ja.
Ja, aber ich versuche auch mich, also normalerweise, ich habe schon immer eher Bisexualität gelebt, also wirklich im Sinne von Männer und Frauen, aber ich bin auch queer und sage auch eigentlich meistens, ich bin queer. Also es ist auch für mich, ich versuche mich auch nicht festzulegen. Die Person kann auch genderfluid sein. Ja. Nicht binär, ist mir alles eigentlich eigentlich egal und ich versuche einfach den Menschen zu sehen und offen zu sein.
Ich will Labels jetzt auch gar nicht so schlecht darstellen, weil Labels geben ja wirklich auch Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Und vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man damit ja schon auch Leuten die Tür öffnen, beziehungsweise, ja, man hat eine Vorbildfunktion und dadurch, dass man sich dann als queer outet, kann man vielleicht wirklich auch gesellschaftlich was verändern, dass weniger Queerfeindlichkeit vielleicht auftritt in unserer Gesellschaft und dass sich mehr Menschen trauen, auszuprobieren und dann auch zu outen. Oder?
Ja. Ja? Also das ist meine Hoffnung.
Ja.
Ja.
Ich finde das voll spannend, was Billie Eilish gesagt hat, weil sie meinte so, sie muss sich ja auch nicht labeln, she just wants her face in a vagina. Ich war so, ja, yeah, I kind of get that, weißt du?
Krass, dass sie das so gesagt hat, ne?
Übersetzt, ja, sie hat einfach, Billie Eilish meinte, sie will sich eben kein Label aufdrücken, sie will halt nur ihr Gesicht in eine Vulva stecken. Und dann war ich so, ja, yeah, that's my girl. She's cool.
Ich denke so, oh Mann, ey, ihre Eltern haben das bestimmt gelesen. Ich würde mich das, glaube ich, würde ich mich das so, so auf der Größe, das als Statement rauszugeben, finde ich schon richtig Rockstar.
Voll.
Einfach ein Rockstar.
Wissen das deine Eltern eigentlich, dass du queer bist?
Ja.
Und es war nie so Thema, es war einfach so.
Genau, die bewerten dann auch Frauen, die ich mit nach Hause bringe, genauso wie Männer anhand der gleichen Kriterien. Also nee, die sind da super cool und entspannt und aber noch andere, ja doch, genau, viele queere Menschen in der Familie, bei uns irgendwie ist es ganz, ganz entspannt.
Wie war eigentlich dein Weg zur Queerness? Wann hast du dich das erste Mal ausprobiert mit Frauen oder nicht-binären Personen?
Eigentlich relativ ganz normal, als Dating für mich angefangen hat und erste Küsse hat sich auch das direkt mit aufgetan.
Mhm.
Ja, also eigentlich von Anfang an war immer beides am Start und ja, ist einfach so geblieben. Ich weiß nicht, ich fand auch immer schon, meine ersten Crushes waren auch immer Frauen. Ich war so doll in Penelope Cruz damals verliebt. Ich war so, boah, die sieht so krass aus und hab dann eher mir die dann so an die Wand gehängt als she's cute, als
interessant
Typen.
Interessant, weil wenn ich so zurückblicke, hatte ich das definitiv auch, aber das war dann eher so eine ich habe ein Idol, ich habe ein Vorbild, aber ich fand sie schon sehr attraktiv. Ich glaube, dass die Erziehung super viel mit der Wahrnehmung macht von der eigenen Sexualität. In meiner Teenagerzeit war das auf gar keinen Fall möglich. Und selbst jetzt habe ich immer noch Momente, wo ich so denke, so, Nee, geht ja gar nicht. Ich stehe doch auf Männer und es geht gar nicht, dass ich Frauen attraktiv finde im Sinne von sexuell anziehend oder mehr als einfach nur eine Freundin oder jemanden, den ich hübsch finde. Und ich frage mich, ja, ist es vielleicht einfach auch so ein krasses Privileg, dass du dann in so einer Familie aufgewachsen bist, wo das schon immer sehr liberal war, sodass du das gar nicht hinterfragen musstest und du durftest das einfach erleben. You privileged little bitch, nein, Spaß.
Ja, Mann, ich wirklich so, Mama, Papa, ihr seid einfach queere Rockstar-Eltern.
Oh.
Also, wir waren alle weird, aber das habt ihr immer richtig, richtig krass gut gemacht. Weißt du, was ich glaube, nämlich auch immer so ein richtiges Problem ist, wenn man was mit, wenn man halt so beide Optionen hat.
Ja.
Man hat es so gelernt gesellschaftlich, dass eine Beziehung mit einem Mann das ultimative Glück ist. Man assoziiert einfach damit, ich kann eine Familie gründen, wir können uns was zusammen aufbauen und da ist so ein ganzer Apparat einfach angelegt an Dingen, die man dazu fühlt und zu dieser Vorstellung hat und es ist ganz schwierig, weil wenn mit der Frau musst du dir das irgendwie selber aufbauen. Es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich überhaupt so eine Vision hatte und eine Zukunft von mir mit einer Frau. Also als ich dann wirklich monatelang was hatte mit einer Frau und dachte so, hä, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht will ich auch Kinder und wo will ich hin und das habe ich jetzt erst so umstrukturiert, dass ich gar nicht so sehe, ich will irgendwie, wie soll das genau aussehen, was muss jetzt das Framing sein, an mit was für einem Geschlecht bin ich zusammen und habe ich Kinder oder nicht, sondern wie will ich, dass mein Leben aussieht? Will ich jemanden, der auch Bock hat, viele Freunde immer um sich zu haben und immer zu hosten und immer bei sich Dinner zu machen und Bock mit Freunden unterwegs zu sein? Oder ist es jemand, der irgendwie gerne isoliert ist und viel Me-Time hat und eigentlich gerne zu Hause seine Privatsphäre und auf solche Dinge irgendwie zu achten? Ist es jemand, der mit mir Bock hat, Wochenendtrips zu machen, nach Rom und durch Antiquariate zu laufen? So, was sind Dinge? Wie sieht im Ende wirklich unser Alltag auch aus? Und klar ist am Ende wichtig, willst du Kinder haben oder nicht? Oder willst du später, ist ein Haus für dich eine wichtige Sache? Aber das ist einfach nicht alles. So ein Leben besteht aus mehr.
Es gibt ja auch inzwischen andere Wege, Kinder zu bekommen, als einfach nur Mann und Frau haben Sex.
Ja, voll. Also das auch alles, genau. Aber das musste ich mir irgendwie trotzdem mehr aufbauen. Weißt du, was ich meine? Das eine war so eine fertige Sache, die so da ist. Und das ist so ein fertiges Bild, das kannst du so kaufen und dann irgendjemanden suchen, also Carsten, der mit dir dieses Spiel spielen möchte.
Ja.
Und es war irgendwie einfacher, als sich eine neue Vision aufzubauen davon, okay, dann könnten wir zusammen, wie läuft sowas? Holt man sich dann Samenspenden? Kennt man andere Homopaare, mit denen man das zusammen machen möchte und da einfach andere Vorstellungen auch so richtig als so Traumvorstellung für sich zu sehen, weil wir es einfach so lange gelernt haben, dass eine Traumvorstellung ist, dieses Mann-Frau-Haus-Ding.
Stimmt.
Und das ist einfach, die Gesellschaft hat da wirklich draufgeballert auf diese Vorstellung.
Stimmt, und auch generell so Popkultur. Also ich bin mit Disney groß geworden, wo die Prinzessin halt von dem Prinzen gerettet werden musste. Und Queerfeindlichkeit war einfach immer da. Und ich glaube auch, dass ich so internalisierte Queerfeindlichkeit habe, also mir gegenüber, so dass ich mir das vollkommen abspreche. Ich denke mir so, nee, das ist jetzt nur eine Phase und das ist jetzt bald vorbei. Oder ja, wie du so gesagt hast, eigentlich will ich ja einen Mann mit einem Haus, ist doch ganz klar, will man ja, wenn man erfolgreich ist im Leben. Aber das denke ich nie bei anderen Menschen, sondern nur so bei mir selbst. Weißt du, was ich meine? Und das sind einfach so diese Glaubenssätze, die man von der Gesellschaft mitbekommen hat und auch durch die Erziehung. Und sich davon frei zu machen, ist einfach ein extrem langer Weg.
Ja.
Punkt. Mehrere aktuelle Studien beweisen, die jüngeren Generationen sprechen offener über ihre Sexualität und ordnen sich häufiger als bisexuell ein oder erkennen bisexuelle Tendenzen an. Wann hattest du so die ersten Gedanken in die Richtung? Also du sagst, du bist schon immer so als Teenie, du hast gleich Frauen gut gefunden. Es war nie ein Thema für dich. Ich muss sagen, ich hatte erst so Gedanken in die Richtung von Bisexualität 2022, als mein Ex-Freund und ich uns getrennt haben. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich 6 Jahre in einer Beziehung war, die monogam ist, mit einem Mann war und ich dann irgendwie so frei kam. Also das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ja, ich wurde dann eben wieder eine erwachsene Frau, die eben nicht die Freundin von einem Mann ist, dass ich erst dann die Gedanken hatte, so ey, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für mich oder ob es an irgendwas anderem gelegen hat. Aber erst da habe ich gemerkt, ich glaube, ich interessiere mich auch für Frauen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wie ich schon in den Morning Pages erwähnt habe, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss das erstmal verheimlichen, weil ich selbst damit nicht so richtig zurechtkam und weil ich mich nicht vor anderen Menschen rechtfertigen wollte. Und ja, dieses Ganze so, oh mein Gott, ich muss mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, meine ganze Vergangenheit hinterfragen, hat mich so überfordert, dass ich so dachte, nee, ich mach das heimlich und dann immer mal wieder so ein paar Wochen voll unterdrückt. Und dann dachte ich wieder so, ah nee, ich will das doch exploren. Ja, es ist so wieder dieser Kreis, in dem man sich die ganze Zeit bewegt. Und jetzt gerade ist es auch so, dass ich so denke, ich habe einfach Angst davor. Es ist einfach ein gruseliges Thema.
Auch so die ersten Erfahrungen zu machen, ist auch gruselig für dich? Oder ist es vor allem gruselig, mit dir selber okay damit zu sein, das zu sein? Oder beides?
Beides. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal, also so ernst, mich mit einer Frau geküsst habe in New York. ich hatte so eine Angst, wirklich. Ich habe das aber zum Glück auch kommuniziert und habe dann auch der Frau gesagt so, oh mein Gott, ich habe richtig Schiss davor. Und dann meinte sie so, ey, wir können das voll langsam angehen, voll entspannt. Und ja, dass ich habe richtig so geschrien vor Angst und sie fand das voll lustig. Ich fand es dann auch voll lustig, aber ich war so, oh mein Gott, what's happening? Und ich wollte eigentlich
diesen Kuss, was? Ich muss mir diesen Kuss vorstellen.
Ja,
du
ich
so,
weiß.
Und dann habt ihr geglückt.
Ja, literally so, voll übertrieben.
Das ist ein richtig süßer erster queerer Kuss irgendwie auch.
Und dann auch mit sexuellen Erfahrungen war das so, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich bin bestimmt ultra schlecht darin und die andere Person hat viel mehr Erfahrung darin. Ich habe mich einfach geschämt und hatte voll Angst vor diesem Schritt. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist halt einfach, als würde man wieder zum ersten Mal daten. Also
like
ich
a
finde
virgin.
Das, ja, it's like a virgin. Es fängt einfach von vorne wieder an. Aber ich finde, es lohnt sich. Und was ich auch immer wichtig finde, weil ganz oft sagen Leute zu mir so, ja, sie sind jetzt irgendwie be curious und möchten es probieren. Und dann haben die jetzt irgendwie ein Date mit einer Frau und sagen, das war's nicht. Und ich so, oh mein Gott, also hätte ich nach, wenn ich jedes Mal nach einem Date mit einem Mann beurteile, ob ich straight bin oder nicht.
Ja, stimmt.
Dann,
definitiv
dann
nicht straight.
Definitiv nicht, weil es so viele weirde Dates.
Ja.
Und es dauert ja auch, bis man, also ich glaube, du musst in dir so diese Offenheit dafür machen und klar auch Erfahrung sammeln, aber man darf das jetzt nicht forcen. Also ich finde, du musst trotzdem ganz normal auch die Spannung mit jemandem aufbauen. Wenn da keine Chemie da ist, dann kannst du sie auch nicht erzwingen, weil man ganz viele sind so, ich will das jetzt mal probieren. Und dann sind die so, ich will das mal probieren. Und dann ja, die sieht doch gut aus. Und ja, das ist, so funktioniert das halt irgendwie auch nicht. Das muss irgendwie dann trotzdem irgendwie organisch kommen. Deswegen, ich würde immer raten, da nicht direkt auch den Kopf in den Sand zu stecken oder irgendwie anhand von einem Date zu beurteilen. Und was muss man sagen, auch immer ganz praktisch ist, finde ich, bei so B-Sein. Ich habe auch viele Treffen, bei denen ich gar nicht weiß, worauf es hinausläuft, sag ich mal, weil irgendwie, es ist gar nicht immer so Dating, sondern man kennt einfach Leute oder lernt Leute kennen und denkt, alles ist cool und ist irgendwie auch ganz angenehm, dass man erstmal sich als Mensch begegnen kann und es gar nicht immer in so einem Framing sein muss. Ich finde auch beim Dating so dieses, wir daten uns jetzt, finde ich, mache ich gar nicht. Also würde ich nie machen, weil dann fühlt sich das doch, das ist eine Erwartungshaltung,
ja,
bei der es sich falsch anfühlt, wenn wir einfach nur einen anderen coolen, vibigen
Stimmt.
Abend hatten, weißt du? Lass uns als Menschen begegnen, lass nicht so sagen, das ist ein Date. Ich find's auch komisch, diese, wenn man denkt, jetzt treffen wir uns hier, weil wir wollen was haben vielleicht. Und dann liest man den ganzen Abend darauf, ob das passieren könnte.
Ja.
Das ist so doof, das ist so ein einschränkender Filter. Und ich würde immer sagen, vielleicht ist es auch total Blödsinn und einfach die größte Zeitverschwendung, diese Attitude. Aber ich denke, einfach die Menschen treffen und lass doch einfach abhängen und wenn es ein Date war, das werden wir schon noch merken, ob es ein Date war.
Ja,
weißt du?
Voll schön. Was hältst du eigentlich von Outings? Findest du, das ist sowas Berechtigtes oder denkst du, das ist irgendwo auch überholt? Weißt du?
Ja, oh mein Gott, das ist so witzig. Ich habe irgendwie so ein jugendliches Mädchen, die kenne ich irgendwie lange und ich dachte, ich bin voll ihre coole, liberale Beraterin und modern. Und auf einmal hatte sie auf so hier irgendwie die Hose so runtergekrempelt, aus dieses TikTok, I'm queer und so hier reingerasiert.
In die Augenbraue reinrasiert.
Ja, und ich so, das heißt doch, dass du queer bist. Ich bin noch die ganz junge, moderne, weißt du doch, von TikTok auch und so. Und so, ja, klar, ich bin queer. Und ich so, und hast du schon mit deinen Eltern so darüber gesprochen? Wie ist das für dich? Und sie so, wie meinst du? Ich so, hast du dich vor denen geoutet? Und sie so, oh mein Gott, es ist so witzig. Also, wenn man dich wirklich so im Internet sieht, denkt man, du bist so progressiv. Aber warum sollte ich mich outen? Bin ich in irgendeiner Bringschuld? Müssen Heteros sich outen? Und ich nur so wieder meinen Platz eingenommen und war so, okay, danke, dass du mich so Boden wieder humbelst. Aber ja, also viel gesünderer Ansatz, glaube ich.
Ja, ich finde es irgendwie wichtig, dass doch jede Person für sich selbst entscheidet, ne? Weil irgendwo ist es vielleicht für Menschen doch auf jeden Fall wichtig, sich zu outen, schon alleine für sich und weil sie wollen, dass das Umfeld irgendwie weiß, wie sie sich gefühlt haben die letzten Jahre vielleicht auch, frage ich mich. Ich weiß es nicht, aber für mich sehe ich ehrlich gesagt auch keinen Zwang, mich zu outen. Und eigentlich auch nicht bei mir selbst. Ich will darüber gar nicht nachdenken, weil ich habe gemerkt in der Vergangenheit, desto mehr ich über etwas nachdenke, desto unordentlicher wird es in meinem Kopf und desto mehr denke ich mich in Situationen rein, wo ich mich eigentlich gar nicht reindenken will. Deswegen, I don't care. Ich bin einfach, wer ich bin. Heute bin ich das, morgen bin ich das. Ich will es nicht entscheiden.
Aber auch dazu, ich finde, was voll wichtig ist oder was ich sehe, was bei ganz vielen Leuten irgendwie auch schwierig ist, dass sie so dann denken, wenn ich jetzt irgendwie über meine Sexualität nachdenke oder die irgendwie verändere, dass ich in der Retrospektive alles anders bewerten muss und auch schlecht bewerten muss oder das war da nicht echt oder ich hatte zum Beispiel auch eine Beziehung mit einer Person, die sich danach geoutet hat als gay, also ein Mann, der aber danach entschieden hat, ja genau.
Er steht jetzt ausschließlich auf Männer.
Ja, und dann dachte ich so, dann war jetzt ja alles falsch, also da war es alles nicht echt oder sowas und ich habe alles falsch gelesen, bla bla. Aber ich finde, so einfach ist es halt auch nicht. Dinge waren in der Zeit richtig, Dinge entwickeln sich. Das heißt, auch wenn man vielleicht mit jemandem 20 Jahre verheiratet war und danach outet er sich, das heißt nicht, dass 20 Jahre jetzt falsch waren. Menschen entwickeln sich. Das heißt nicht, dass jemand unbedingt so gelebt haben muss die ganze Zeit in einem, ich habe mich vor etwas versteckt und eigentlich habe ich ein Spiel gespielt. Also das gibt's auch und es gibt auch Leute, die jahrelang genau wissen, dass es gerade nicht das Richtige für sie und trotzdem trauen sie sich nichts anderes zu leben und trauen sich vielleicht jemanden nicht zu verlassen.
Voll traurig.
Aber das ist auch voll traurig, aber ich würde sagen, es muss nicht so sein und für sich selber kann man sich auch manchmal den Gefallen tun, vielleicht auch nicht alles so zu hinterfragen und zu sagen, das war deswegen alles falsch und ich habe mich einfach nur nicht gecheckt. Für den Moment war das so und war es richtig und jetzt sind vielleicht andere Sachen für mich auch interessant. Also es muss es nicht heißen zumindest, dass man einfach nur sich die ganze Zeit in einer falschen Sexualität gelebt hat.
Flirtest du eigentlich mit Männern anders als mit Frauen oder auch nicht-binären Personen?
Mit Frauen geht's oft schneller zur Sache, weiß ich gar nicht. Ja. Schon ein bisschen.
Interessant, weil du das Gefühl hast, du kannst Frauen besser lesen?
Nee, ich glaube, bei Frauen bin ich auch nicht einfach nicht so mit, das ist ein No-Bullshit-Spielchen-Policy bei mir, so ein bisschen. Meistens. Ich weiß nicht, irgendwie geht's einfach dann schneller los. Dann ist so klar, okay, this is a thing.
Interessant.
This is a thing. Bei Männern bin ich aber auch oft skeptisch. Und guck mir das auch lieber länger an, weil ich einfach mit Männern viel schlechtere Erfahrungen gemacht habe als mit Frauen und mit Frauen gibt es zum Beispiel auch eigentlich kaum Leute mit, also kaum welche, mit denen ich im Schlechten auseinandergegangen bin, sondern immer in einem sehr freundschaftlichen, sehr verantwortungsbewussten, so fairen Modus und habe schon ganz viele andere Sachen leider mit Männern erlebt und irgendwie, ich glaube, es ist so eine Skepsis. Bei Frauen bin ich auch mehr, bin auch schneller am Start. Also dann ist auch immer direkt, man sagt bei lesbischen Beziehungen ja auch, Alter, drittes Date, ich komme mit meinen Koffern. So.
Krass. Ja, nee, also ich bin da, glaube ich, einfach noch nicht so. Ja, ich habe mich da, glaube ich, vielleicht auch noch gar nicht so richtig gefunden in meinem Wohlfühlsein, weil ich dann immer so denke, oh, war das jetzt irgendwie ein Flirty-Blick? Sind wir jetzt gerade am Flirten? Also ich zerdenke das dann immer so sehr im Moment, dass ich so bin, oh Gott, was passiert jetzt gerade? Was passiert jetzt gerade? Das ist dann immer so eine ganz kurze kleine Panik. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich sehr unterschiedlich mit Männern und Frauen flirte. Mit Frauen dauert es bei mir länger als mit Männern. Ach, es ist, glaube ich, einfach so dieses Gewohnte.
Ja, es ist safe auch Gewohnheit. Und aber es ist irgendwie absurd, weil es ist ja auch eine Kopfsache. Also auch wenn wir darüber sprechen, dass so wie viele Menschen in der jungen Generation sich jetzt als bi oder bi curious so outen oder selbst identifizieren, merkt man ja, okay, also es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft jetzt vermutlich einfach alle bi gemacht hat oder die Wetterumstellung.
Klar, sondern der Klimawandel ist daran verantwortlich.
Der Klimawandel, wir alle werden bi. Sondern wenn du halt nicht weißt, da ist eine Tür da hinten, dann denkst du auch nicht drüber nach, da durchzugehen.
Ja,
weißt
stimmt.
Weißt du, was ich meine? Und wenn ich aber weiß, da ist eine Tür und zwar einmal eine Option, Liebe ist ja auch eine Sache so, ich denke eh, Liebe ist was du kreierst. Also manchmal weiß ich gar nicht, was die andere Person genau krasses macht oder will ich einfach nur geben und es liebe das, was du so schaffst und gibst. Und du musst ja auch bereit sein und die Idee davon haben, das zu geben an jemanden. Und das heißt, irgendwie ist es schon auch so, bin ich gerade bereit? Sehe ich das gerade mit uns beiden? Will ich überhaupt die Person gerade so wahrnehmen und darauf so eingehen? Und wenn man das mit Frauen auch noch nicht so oft so gelernt hat oder verstanden hat, dann würde ich, glaube ich, auch immer noch gucken, hä? Also soll ich da jetzt gerade diese Chemie überhaupt aufbringen? Ist das gerade, wo richte ich mich gerade hin?
Ja, total. In Bezug auf Bisexualität, was wünschst du dir, was die Gesellschaft mehr wahrnehmen würde? Also, welche Vorurteile sollten abgebaut werden demgegenüber?
Also das Stani-Ding, dass es einfach eine Unentschlossenheit ist, das wäre, würde ich sagen, das Erste. Und auch, dass queere Räume sich immer weiter offen zeigen und einladend. Also ich finde, in Deutschland habe ich schon oft das Gefühl, dass es so ist. Aber ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie so eher war, oh mein, ja, this is a lesbian bar, bla 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 bla. Und man gehört nicht so ganz dazu und auch nicht wirklich, wenn man gerade halt in einer straighten Beziehung ist. Und das finde ich dann irgendwie doof, weil du wirst dann von beiden Seiten so ein bisschen ausgeschlossen. Du darfst dich weder der Mainstream-Gesellschaft angehörig fühlen, aber dann fällt dir auch so ein bisschen der Safe Space weg. Und ich finde es albern, jetzt nochmal irgendwie B-Safe Spaces so mäßig aufzumachen und B-Dating-Orte. Ich finde, als bisexuelle Person kannst du dann halt, wenn du queer daten möchtest, in die Queer Spaces. Und die sollen offen bleiben.
Ja, finde ich schön und nachvollziehbar. Hast du Phasen, in denen dein Begehren sich verändert? Also mal mehr Männer, mal mehr Frauen oder nicht-binäre Personen?
Ja, total. Manchmal anderer Fokus und manchmal auch, ach, ich bin echt, jetzt reicht's mir mit Männern. Ich habe selten so, jetzt reicht's mir mit Frauen.
Mhm.
Ich habe manchmal aber auch das Gefühl, nicht bereit zu sein, was mit Frauen zu haben. Weil wenn ich emotional nicht available bin, dann finde ich es auch schwierig, was mit Frauen zu haben. Mhm. Weil ich das irgendwie sich ernster anfühlt, direkt. Ich fühle mich bei Frauen auch verpflichteter und habe einen höheren Anspruch an mich selber, moralisch zu sein, caring zu sein, alles super fair und nett zu machen, und den sollte ich auch bei Männern haben, aber ich weiß, am Ende irgendwie fällt mir das leichter, vielleicht eine Sache mit einem Mann zu beenden, weil da auch schon eh dann Sachen sich schneller manchmal so toxisch hochschaukeln und man eher dann so in so einem auseinander geht.
Interessant.
Und bei Frauen gehe ich immer mit, oh, are you okay, aber ich will das, ah nein, du sagst wirklich, ob alles gut ist und war das so cool, und nochmal 10-mal versichern, ob wirklich alles fair war und man gar nichts Schlimmes angerichtet hat.
Mm.
Und das habe ich nicht so schlimm bei Männern. Also nicht so ganz so vorsichtig.
Selbst wenn du eine Konversation davor hast mit Frauen, weil ich kann mich daran erinnern, bevor ich meine erste sexuelle Erfahrung mit einer Frau hatte, war ich so, ich hatte genau eigentlich eine ähnliche Einstellung dazu, dass ich dachte, eine Frau ist einfach gleich viel näher an mir dran. Bei einem Mann kann ich irgendwie auch noch so Spielchen spielen und es kann alles so fun sein und whatever. Aber bei einer Frau ist es dann schon sehr intens. Aber ich habe das dann auch so ein bisschen hinterfragt und dachte mir so, hä, aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Und wieso verspüre ich überhaupt diesen Drang zur Intensität? Man kann ja davor auch schon gleich besprechen, hey, es ist gerade für mich echt nur was Körperliches. Und als ich das dann gemacht habe, war es für mich auch so super easy und ich dachte mir so, ist eigentlich genauso entspannt.
Ja, ich kann, glaube ich, einfach nichts Körperliches nur haben grundsätzlich. Das heißt, es ist immer emotional. Ich kann nur Sex haben mit Menschen, wenn ich das Potenzial von Liebe sehe.
Aha.
Ich bin.
Auch wenn du dich dann so selbst anlügen musst, so, das ist die Person fürs Leben.
Das muss ich mir gar nicht einreden. Kommt, also, klar, es kann auch mal sein, dass ich einfach dann mal jahrelang eine Durststrecke habe, weil ich niemanden getroffen habe. Aber ich bin einfach nicht so, nee, ich weiß nicht. Ich muss mit den Leuten dann irgendwie eine richtig gute Zeit haben und irgendwie denken, ich bin verliebt. Ich muss denken, ich bin verliebt, sonst geht's nicht.
Irgendwie finde ich das voll cute.
Ich bin a victim to love.
Deutsche sind durchschnittlich offener, was queere Neigungen angeht, als der globale Durchschnitt, was wahrscheinlich auch an der offenen Gesellschaft liegt. Was wünschst du dir von deinen Fans und was von dem Rest der Gesellschaft?
von meinen Fans wünsche ich mir, dass die einfach so bleiben. Es hört sich immer, eigentlich finde ich mal bleiben immer langweilig und ich will Dynamik und Bewegung, aber ich finde es einfach schön, was für ein Ort die schaffen bei meinen Konzerten. Hm. Also ganz viele sagen, das war so ein krasser Abend. Auch irgendwie Leute, die, weiß nicht, so 16, 17 sind, schreiben mir, keine Ahnung, ich habe mich an dem Abend gefühlt wie irgendwie in der Gesellschaft, in der ich leben wollte. Oder oh, auch Ältere schreiben mir, ich wünschte mir, damals hätte es so Konzerte gegeben bei mir auf dem Land oder so ein Kram. Ich habe mich so offen und geliebt gefühlt und als wäre es okay, wie ich bin. Ich habe mich am nächsten Tag ganz anders angezogen zur Arbeit. Oder, weißt du, mich das und das getraut. Und dann denke ich so, ja, das ist doch toll. Und das bin ja nicht ich, die das kreiert, sondern irgendwie auch die Leute, die in meiner Show sind.
Ja.
Also, weil ich könnte das gar nicht alleine tragen. Klar bringe ich was mit und ziehe Dinge an, aber die halt auch alle, das wünsche ich mir für euch. Und sonst für die Gesellschaft, naja, dass wir uns halt alle mehr um unseren eigenen Kram kümmern. Also wirklich.
Und was würdest du der jungen Ali mitgeben? Vielleicht ja, auch die, die sich gerade so selbst entdecken möchten.
Also wirklich, niemand interessiert das so sehr wie dich. Da kannst du aber sicher sein. Man nimmt sich halt voll oft wichtig und
ja,
ja, man braucht sich gar nicht so einen Stress machen. Und auch das Wichtigste ist, wenn Leute ein Problem mit dir haben, ist es ganz oft deren Problem. Einfach oft deren Problem. Natürlich heißt das nicht, wer beratungsresistent ist. Es ist super wichtig zu hören, was Menschen in deinem Umfeld von dir brauchen und was du vielleicht nicht gesehen hast. Aber grundsätzlich, wenn die so ein Problem mit dir haben, und kann es auch einfach manchmal bei denen bleiben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mir sagen, denk weniger darüber nach. So, live a little. Just hab ein bisschen Spaß. Ja, leb dein Leben und sei nicht so verkopft.
Und einfach auch dann Sport machen und Sachen machen. Also sich manchmal nicht dann diesen Gedanken, nein, einfach sich nicht den Sachen manchmal so ausliefern. Also das habe ich auch auf jeden Fall, als ich jung war, gemacht. Mich ganz oft Gefühlen ausgeliefert und dachte, ich müsste. Ich habe meine Gedanken immer geglaubt. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, total. Gedanken sind auch nur Gedanken. Es ist nicht die Realität. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ich habe manchmal so absurde Gedanken, wo ich mir so denke, wo kommt das her? Ich bin so fies zu mir selbst. Aber inzwischen bin ich so, die lügt. Die lügt.
Die lügt, die lügt doch, ne? Lass mich in Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche mir wie so Angebote vorzustellen.
Mm.
Dass wenn ich so in der Bahn sitze, es gibt einfach auch so Momente, wo ich weiß, hier ist Freestyle. Also Bahnfahrten zum Beispiel lange, da kann echt einiges aufkommen an Angeboten, wenn da zu viel Zeit ist. Und dann versuche ich wirklich so zu denken, Leute, da ist jemand und der serviert mir was. Und dann denke ich so, ah, also this is auf jeden Fall ein Shit-Gedanke. Nee. Denken lernen. Wir lernen irgendwie immer nicht denken, weißt du, wir lernen so alles. Und wie man denkt, ist eigentlich voll die wichtige Sache, dass man sich halt nicht immer so den Ding ausliefert.
Stimmt.
Ich muss jetzt gerade nicht denken, dass ich kacke bin. Und ich kann auch lernen, wie ich mit mir selber spreche und wie ich zu mir bin.
Das ist wahrscheinlich auch mit die wichtigste Sache, die man im Leben lernen kann.
Ja.
Du hast recht.
Und nie ausgelernt. So schön, oder? Wir haben immer Aufgaben. It's never over. Es geht immer weiter.
Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. G-Spot. Unsere G-Tipps. Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Und zwar haben jetzt die G-Tipps, also das, was du gerne unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen würdest zu dem Thema. Also, was gibst du Menschen mit, die ihre Sexualität gerade erkunden oder viele Fragen dazu haben?
Ich würde einfach mal so auf entspannt loslegen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich finde, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es ist cool, dass du einfach nur, man muss sich nicht definieren, sich selber nicht so einen Kopf machen. Und seine Ängste ehrlich teilen. Ich glaube, das ist auch, wenn man so neue Erfahrungen machen möchte, ist es super hilfreich, darüber zu sprechen, weil sonst hat man das Gefühl, dass man so eine Behauptung aufrechterhalten muss.
Mhm.
So, ich weiß ganz genau, was ich hier tue, gerade bei meinem ersten Queer Date. Ich glaube, es ist super hilfreich, das zu teilen.
Ja.
Und zu sagen, ey, ich bin auch unsicher, weil sonst kommt man sich wie so ein Imposter vor, also wie so ein Hochstapler.
Safe.
Und es kann einen auch gerade voll nah aneinander bringen und dann spricht man darüber. Und die andere Person, es gibt gerade so viele Be Curious Leute, oder nicht nur Be Curious Leute, Leute, die zum ersten Mal ihre Erfahrung machen. Also du wirst bestimmt deine ersten Dating-Erfahrungen auch mit jemandem machen können, der auch noch wenige Erfahrung hat und vielleicht wird's gar kein Date, vielleicht wird's einfach, ihr teilt miteinander, wie aufregend das alles ist. Also, ja.
Also da auch wieder versuchen, den Kopf so ein bisschen auszuschalten, ne? Aber ich glaube, was ich auch den Menschen gerne mitgeben würde, wenn man eine oder mehrere Personen bestenfalls hat, mit denen man sich austauschen kann, dann ist es schon sehr, sehr hilfreich. Also ich für mich hatte schon das Gefühl, ich musste das lange geheim halten, aber sobald ich dann mit Freundinnen gesprochen habe, vor allem auch mit Freundinnen, die queer sind, hatte ich das Gefühl, konnte ich mich selbst besser verstehen durch auch die Brille der anderen Person und auch diese Ängste dann anzusprechen, wie du gerade gesagt hast, entweder beim Date oder auch bei den Freundinnen, dass man so sagt, ey, aber ich glaube, keine Ahnung, was ist, wenn ich das falsch mache, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß gar nicht, ob es dann schlecht ist. Das einmal auszusprechen, da merkt man schon so, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, dann ist es halt schlecht. Woher soll man das denn wissen? Man ist halt nicht, der Meister oder die Meisterin ist nicht vom Himmel gefallen. So.
Ja, und bei zwischenmenschlichen Beziehungen wird es auch immer weiter eine Suche und offen bleiben und reagieren sein. Man ist halt nicht fertig. Also jeder Mensch ist trotzdem alleine, selbst wenn du für dich selber jetzt fertig festgestellt hast, irgendwann, ich bin auf jeden Fall heftig bisexuell oder was auch immer. Das kann dir natürlich auch eine Leichtigkeit bringen, aber am Ende ist jedes Mal eh alles neu und man sitzt vor einem Menschen und jeder Mensch ist anders und hat seine eigenen Bedürfnisse und jeder Mensch kann auch eine neue Seite in dir freisetzen und dir was Neues über dich selber beibringen und deswegen
voll.
Einfach immer flexibel bleiben. Stay flexi, Leute.
Und tatsächlich auch im Internet oder auch auf Social Media schauen. Da gibt es so viele Personengruppen und so viel informativen Content, der mir auch geholfen hat, mich besser zu verstehen. Und ich glaube, dadurch konnte ich mich auch wohler fühlen in meiner Haut und in meinem Begehren generell. Auch Literatur. Es gibt super viel Literatur, wenn wir schon das sagen. Mal eine kleine Cross-Promo. Wir haben auch eine Instagram-Seite. Da schlagen wir auch zu jedem Thema dann Literatur vor. Und zu dieser Folge eben auch. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, danke, dass du da warst, liebe Ali. Es war richtig schön, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe mich richtig wohl gefühlt mit dir. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich da jetzt irgendwie auch so ein bisschen mehr empowered in diesem Thema. Also danke.
Danke, dass ich heute hier sein durfte. Ich habe mich auch richtig wohlgefühlt und du weißt ja, ich war sehr aufgeregt. Aber es war super schön und einfach cool, dass du das hier machst.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Und auch danke an euch, an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen und hattet auch Spaß bei dem Gespräch. Ansonsten gibt es uns jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben alle möglichen Social Media Accounts. Schaut gerne mal vorbei und lasst uns in den Kommentaren und Nachrichten wissen, was ihr von der Folge haltet und welche Wünsche ihr habt für die nächsten Folgen. Na dann, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Mia Becker.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha.
Umgangsverlust, hol mal Puff.
Cannot charge 3000 Taxi.
It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, yeah. Bayern, and there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.